vor einigen Wochen, keine Ahnung, 14 Tagen war es, glaube ich, wo ich hier war, haben wir angefangen mit Nehemia und haben uns darüber Gedanken gemacht, wie das war mit Nehemia, mit dem Bau von Jerusalem, und haben versucht, das zu übertragen auf unsere Gemeinde, wie wir auch Gemeinde bauen können und wie wir Gemeinde bauen. Wir haben festgestellt, dass das Erste, was es braucht, dieses Berührtsein, dass Menschen ohne Gott unterwegs sind. Nehemia hatte Trauer. Er war berührt, dass die Stadt in Schutt und Asche liegt. Dann haben wir festgestellt, dass der Nehemia sich geführt wusste, dass er Gott braucht. Und er ist ins Gebet getrieben worden. Er hat Gott angefleht, dass er ihm hilft. Dass er letztlich derjenige ist, der die Mauer bauen muss oder unterstützen muss. Und dann hat er Schritte gewagt im Glauben. Er als Mundschenk hat den König angesprochen und hat sich dann auch noch gewagt, nicht nur den König anzusprechen, sondern den König auch noch zu bitten, dass er ihm Briefe mit auf den Weg gibt, die ihn unterstützen und die ihm Material zur Verfügung stellen. Und dann ist er nach Jerusalem gekommen, der König hat es erstaunlicherweise unter Gottes Führung dann zugelassen. Und dann hat er hingegangen und hat geschaut, was ist denn notwendig? Wie ist die Situation in Jerusalem? Wo ist die Mauer zusammengebrochen? Wo steht die Mauer noch? Was muss getan werden? Und dann hat er Unterstützung gesucht bei den Obersten des Volkes, bei den Stammesfürsten und so weiter, dass sie gemeinsam Gemeinde bauen und gemeinsam unterwegs sind. Genau, dann haben wir eine Predigt gehabt, die habt ihr nicht gehört, die werdet ihr auch nicht hören, aber ich will sie ganz kurz übertreiben. In Heidenheim hatte ich sie gehalten. Es geht darum, den nächsten Teil von Nehemia geht es darum, dass wenn wir eine Gemeinde bauen und wenn wir unterwegs sind, sich mit Gott da auf den Weg zu machen, dass wir darauf uns einstellen müssen, dass es Feinde gibt. Also es wird keine Gemeinde gebaut werden und es wird die Stadt Jerusalem damals nicht gebaut werden, ohne dass Feinde aufgetreten sind. Und so gab es Feinde zuerst einmal von außen, die im Grunde nicht wollten, dass die Mauer gebaut wurde. Dann gab es Feinde innerhalb des Volkes. Ja, es gab einen Kampf, eine Neidsituation in dem Volk. Man hätte sich fast gespalten. Die eine Gruppe hat sich aufgelehnt gegen die andere Gruppe. Und dann gab es noch ganz persönliche Anfeindungen direkt gegen Nehemia. Ja, dass er derjenige ist, der letztlich an die Macht will und er möchte König werden und so weiter. Man hat ihm ganz schlimme Dinge vorgeworfen. Auch das ist eine Situation, die man wissen muss, sich darauf einstellen muss. Ja, auch wenn Gott Gemeindebau segnet, auch wenn Gott Gemeindebau will, auch wenn Gott damit unwillig ist, wir müssen uns darauf einstellen, dass dieser Weg nicht einfach ist und einfach wird, sondern dass es eine Herausforderung ist. Und ich bin überzeugt, die meisten von uns, die schon einige Jahre im Glauben in der Gemeinde unterwegs sind, können an der einen oder anderen Stelle auch schon was erwähnen oder wissen, Beispiele, die sie erlebt haben oder gehört haben, wo das genau passiert ist innerhalb der Gemeinde, dass es schwierig war und schwierig ist und nicht immer nur ganz einfach man auf der Autobahn unterwegs ist. Aber dann war die Mauer irgendwann fertig und trotz allem, Gott hat es geschenkt. Und die große Frage ist, wenn jetzt die Mauer fertig ist, ist es dann fertig? Hat man dann das Ziel erreicht? Ist es das, was Jesus letztlich will und was Gott will? Dass die äußeren Dinge klar sind, dass die Organisation gut organisiert ist, dass die Mauern stehen, dass das Dach vielleicht drauf ist, dass die Türen eingehängt sind. Und dann plötzlich merkt man, bei Nehemia geht die Geschichte noch weiter. Vielleicht kommt sie wirklich jetzt wirklich ins Gehen, ins Sprudeln. Sie kommt aufs Zentrum. Denn nachdem die Mauer fertig ist, was machen die Leute? Sie versammeln sich um das Wort Gottes. Sie versammeln sich um das Wort Gottes. Die Lesung heute haben wir gehört, es war Nehemia 8. Nachdem das Äußere klar war, das Äußere einigermaßen Bestand hatte, hat das ganze Volk sich um Nehemia und um Esra versammelt, um sie haben gehört auf das Wort Gottes. Es war schon mal so, kurz vorher. Es waren ja drei Gruppen, die zurückkamen. Zerubabel, Esra und Nehemia. Nehemia war die dritte Gruppe, ja, die zurückkam aus dem Exil. Schon Esra hat auf dieses wichtigen Aspekt im Grunde hingewiesen, hat das durchgeführt, hat daran gearbeitet, das Wort Gottes wieder zu etablieren, das Wort Gottes ins Zentrum zu stellen. Aber es war natürlich schwierig, die äußeren Dinge waren nicht gegeben. Aber jetzt Nehemia mit Gottes Hilfe, mit Gottes Kraft hat es geschenkt bekommen. Die Mauer war fertig und jetzt hat man sich wieder fokussiert auf das Zentrum, auf das Ziel, wenn es darum geht, Gemeinde zu bauen. Brauchen wir im Zentrum das Wort. Das Wort. Und hier interessant in der Geschichte gibt es drei Möglichkeiten oder drei Tiefen mehr oder weniger vielleicht, wie man mit dem Wort Gottes umgeht. Zuerst einmal, sie haben das Wort intellektuell wahrgenommen. Sie haben das Wort Gottes studiert. Da heißt es hier, das Wort wurde vorgelesen und dann hat man es in kleinen Gruppen noch einmal diskutiert. Es wurde noch einmal erklärt von den Leviten, dass ja jeder nicht nur die Worte kennt, sondern auch versteht, was denn da gelesen wurde. Und nicht nur in 10 Minuten, sondern lange hat man das gelesen. Intensiv hat man daran gearbeitet. Wenn wir Gemeinde bauen wollen, wenn wir Gemeinde bauen, müssen wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen und wir müssen das Wort Gottes kennen. Nicht nur oberflächlich, sondern wirklich verstehen, um was es im Wort Gottes geht. In der Lesung haben wir es dann gehört und dann haben die Leute reagiert auf das, was sie gelesen haben. Sie haben angefangen, Gott zu loben, Gott zu preisen. Sie sind auf die Knie gefallen und haben sich innerlich ermutigen lassen. Und dann kommt dieser ganz bekannte Vers, den viele von uns kennen. In Luther heißt es dann dort übersetzt, und seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Herrlich. Wenn ich mich mit dem Wort Gottes beschäftige, wenn das Wort Gottes nicht nur in meinem Kopf hängen bleibt, sondern rutscht bis in mein Herz, dann wird es etwas mit mir tun. Es wird mich ermutigen. Es wird mir Freude geben. Es wird mir Mut geben. Ich werde dankbar sein für das, was Gott und Jesus Christus mir schenkt. Dann haben wir noch gehört in der Lesung, es gab noch einen dritten Aspekt. Die Leute haben plötzlich begriffen, dass das, was hier gelesen ist, auch Konsequenzen hat für ihr Leben. Und sie haben gehört, da gab es ein Laubhüttenfest. Vielleicht sollten wir auch wieder ein Laubhüttenfest feiern. Und sie haben sich ermutigen lassen, also das, was sie intellektuell verstanden haben, das, was etwas mit ihnen getan hat, dann auch umzusetzen. Und sie haben angefangen, das Laubhüttenfest zu bauen, also die Laubhütten zu bauen und dann zu feiern. Sich erinnern zu lassen an das, was Gott ihnen damals geschenkt hat. Das war das Laubhüttenfest. Die Tradition. Das bewusste Handeln nach dem Wort Gottes. Denn damals hieß es, feiert jedes Jahr ein Laubhüttenfest und lasst euch erinnern oder sorgt dafür, dass es nicht in Vergessenheit gerät, was Gott getan hat, wie Gott euch begleitet hat. Das Wort Gottes, wenn wir als Gemeinde es ins Zentrum stellen, wenn uns bewusst ist, dass Gemeinde baut heißt, Menschen mit dem Wort Gottes zu konfrontieren, Menschen beschäftigen sich gemeinsam mit dem Wort Gottes, dann wird genau das passieren. Wir werden das Wort Gottes kennenlernen, das Wort Gottes wird uns emotional berühren und wir werden spüren, dass dieses Wort Gottes auch Konsequenzen hat in unseren Alltag hinein. Das Wort Gottes, das gepredigt wird, das gelesen wird, das gehört wird, kommt nicht leer zurück. Das wäre so ein neutestamentlicher Vers dazu. Wenn wir Gemeindebau üben, dann müssen wir immer wieder dafür aufachten oder dafür sorgen oder miteinander darum ringen, dass das Wort Gottes im Zentrum steht. Alles andere können viele Vereine besser wie wir. Ein schönes Fest feiern, Atmosphäre bieten und so weiter, das können fast alle. Wir als Gemeinde, wir machen auch Feste. Wir haben auch hoffentlich eine gute Atmosphäre. Aber das Zentrum, das Ziel, warum wir zusammen sind, ist die Beschäftigung mit dem Wort Gottes. Und alles andere kann nur dazu dienen, kann uns helfen, kann das unterstützen, kann dazu beitragen. Aber wir müssen immer das Zentrum im Auge behalten. Ja, und dann haben sie plötzlich wahrgenommen, das ist das Kapitel 9 dann, was Gott ihnen geschenkt hat. Ich kann dieses ganze Kapitel nicht lesen, ich erzähle ein bisschen davon, von diesem Kapitel. Sie haben plötzlich gehört, dass Gott es war, der diese Welt erschaffen hat. Sie haben wieder neu wahrgenommen, dass Gott derjenige war, der Abraham damals berufen hatte. Das war der Anfang des Volkes. Er hatte einen Bund mit Abraham geschlossen. Er hat sichergestellt, dass er, und hat sicher gesagt, dass er mit diesem Volk unterwegs sein wird. Und hat sie dann anschließend nach ein paar Jahrhunderten aus Ägypten befreit. Sie waren Sklaven in Ägypten. Und dann hat er ihnen den Retter geschickt. Und sie durften aus Ägypten ziehen. Auf diesem Weg aus Ägypten heraus haben sie sich wieder erinnert, wie Gott dieses Meer geteilt hat. Das Menschenunmögliche wurde möglich. Dieses Volk, vielleicht so etwa 1 Million Menschen, sind trockenen Fußes durch das Meer gewandert. Und Gott hat sie geführt. Nachts mit der Feuersäule, tagsüber mit der Wolkensäule. 40 Jahre durch die Wüste. Er war immer bei ihnen. Er hat sie nicht alleine gelassen. Es war eine Wüstenwanderung, aber Gott war da. Sie haben sich erinnert, wie Gott ihnen in einer ganz besonderen Art und Weise auf dem Berg Sinai begegnet ist. Das ist dort, wo Mose da hochgewandert ist, um die Gesetzestafeln zu holen. Und sie sehen durften, dass Gott da war. Präsent. In einer ganz klaren, eindeutigen Art und Weise. Und sie erinnerten sich, dass Gott sie durchgetragen hat. Jeden Tag hat er ihnen Essen gegeben. Sie hatten Manna, so heißt es im Alten Testament. Sie hatten immer Wasser, obwohl sie ab und zu mal sich beschwert hätten. Aber Gott hat immer dafür gesorgt. Und ab und zu gab es sogar noch Fleisch. Das waren die Wachteln. Gott hat sie versorgt. 40 Jahre, obwohl sie nie einen Garten haben durften und konnten. Gott war da. Er hat sie geleitet mit seinem Geist. Der Prophet Mose, der Vater Mose, hatte den Heiligen Geist. Und in der Situation, wo er überfordert war und wo er das nicht mehr geschafft hatte, hat er ja noch andere Menschen beauftragt, ihm zu helfen. Und auch diese bekamen den Heiligen Geist und durften erleben, dass Gott sie geleitet hat. Gott hat ihnen Siege gegeben. Wie viele Kämpfe mussten sie kämpfen? Aber die Völker sind vor ihnen geflohen oder sie haben die Schlachten gewonnen. Gott hat ihnen das gelobte Land geschenkt, das er damals dem Abraham verheißen hatte. Das durften sie dann einnehmen. Und Gott hat die Türen geöffnet. Und was hat er alles in diesem Kampf, in dieser Einnahme letztlich ihnen geschenkt? Nur eine Geschichte, Jericho. Das Unmögliche ist wahr geworden. und die Mauer ist gefallen durch Gottes Hilfe. Wenn wir in die Geschichte weitergehen, er hat ihnen Richter geschenkt in der Zeit, wo sie noch keine Könige hatten, aber immer wieder auf dem Weg weg von Gott waren. Und dann hat Gott Richter berufen. Und die Richter haben sie wieder zurückgeführt zu Gott. Einmal waren es 8 Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre, je nachdem, welche Richter da dran waren. Gott hat immer wieder geschenkt, dass das Volk, das auf Abwegen war, wieder zurückkam. Und dann hat Gott ihnen Könige geschenkt und Propheten geschenkt, die sie geleitet haben, die sie geführt haben. Bis zu diesem Tag, an dem sie jetzt stehen. Das Volk Israel, 70 Jahre am Ende des Exils. Das ist mehr oder weniger das Kapitel 9. Die Geschichte Israels, wie die Menschen angefangen haben zu staunen über das, was Gott ihnen geschenkt hat in ihrer langen Lebensgeschichte als Volk Israel. Wie ist das bei uns? Wenn wir über unser Leben nachdenken, was hat Gott nicht uns alles geschenkt? Jetzt weiß ich gar nicht, wie alt Herbrechtingen ist. Weiß das jemand von euch? Die Gemeinde Herbrechtingen? Hier, die Gemeinde, nicht die Ortsgemeinde, sondern die Gemeinde, Gerschona-Gemeinde. Weiß das jemand von euch? Irgendjemand? Weiß keiner. Willi, du könntest es vielleicht wissen. Also auch über 100 Jahre, habe ich mir fast gedacht. Über 100 Jahre Gemeindearbeit. Könnt ihr euch vorstellen, wie viele Menschen da durchgegangen sind? Auch wenn die Gruppe jetzt nie riesengroß war, darum geht's jetzt gar nicht. Aber selbst wenn sie kleiner war, wie viele Leute man braucht, um 100 Jahre Gemeindearbeit konstant immer wieder aufrechterhalten zu können? Wie Gott geschenkt hat, dass immer wieder Menschen da waren, die sich eingebracht haben. Gott hat beschenkt, Gott hat geschenkt, Gott hat gesegnet. Wie viele Menschen sind gesegnet aus den Gemeinderäumen, ihr wart ja nicht immer hier, gell, ihr wart vorher woanders, genau, aus den Gemeinderäumen dieser Gemeinde herausgegangen. Wie viele Jugendliche sind ausgewandert aus Herbrechtingen in die Welt oder nach dem Rest von Deutschland, gesegnet von dieser Gemeinde? Wie viele Menschen in diesem Ort haben etwas von Jesus gehört durch den Dienst dieser Gemeinde? Was hat Gott nicht alles geschenkt durch diese Gemeinde und für diese Gemeinde und in dieser Gemeinde? Und jetzt dürft ihr nochmal einen Schritt kleiner werden und mal auf euch gucken, auf euer Leben. Was hat Gott euch da nicht alles gegeben und geschenkt? Ist euch begegnet? Hat euch gehalten? Hat euch durchgetragen? Hat euch in der Wüstenwanderung tagtäglich das Manna gegeben, dass ihr durchhalten konntet? Hat euch geleitet und geführt? Durch das Wort Gottes, durch Geschwister, durch seinen Geist. Hat euch ermutigt. Hat euch korrigiert. Wenn ich mich mit dem Wort Gottes beschäftige, dann schenkt mir Gott durch seinen Heiligen Geist, dass ich wahrnehmen kann, wie gut er ist. Und was er alles schenkt und wo er mich alles segnet. Aber gleichzeitig musste das Volk dann feststellen, dass sie auf diesem langen Weg immer wieder auf Abwege gerieten. Wenn ihr zu Hause die Zeit habt, nehmt euch die Zeit, lest mal diese Kapitel durch, 9 und 10 und so weiter. Ja, da werdet ihr da feststellen, kommt immer zwischendrin, kommt ein Aber. Aber. Aber wir waren halsstarrig. Aber wir waren ungehorsam. Aber wir waren stolz. Aber wir waren eigensinnig. Aber wir waren kleingläubig. Gott hat so Großes getan. Gott hat so Großes geschenkt. Gott hat wirklich die Hand über dem Volk gehalten. Das Volk musste aber vor Gott bekennen, dass sie trotz seiner Gnade, trotz seiner Liebe, trotz seiner Führung, trotz seiner Gegenwart immer wieder auf Abwegen kamen und auf Abwegen unterwegs waren. Und damals mussten sie auch erkennen, dass sie aufgrund dieser Abwegen überhaupt in der Situation waren, dass sie in Exil mussten. Und diesen Königen der damaligen Zeit Steuern bezahlen mussten und nicht genug hatten oder wenig hatten, um wirklich Gott zu dienen. Das war die Konsequenz ihrer Sünde. Die Konsequenz ihres immer wieder Nicht-Wahrnehmens, was Gott ihnen geschenkt hat und was das in ihrem Leben letztlich bedeuten sollte. Und wir? Und ich? Habe ich alles im Griff? Ist wunderbar, mein Gott segnet mich und ich bin der Beste. Ich bin unterwegs im Glauben und ich bin stark und ich kann und ich mache. Und es ist nicht genauso, umso mehr wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen, umso mehr werden wir zur Buße getrieben oder wird uns klar und deutlich, wie tief wir in der Sünde verwurzelt sind und wie oft wir eigensinnig unterwegs sind ohne Gott und wie intensiv wir abhängig sind von der Gnade Gottes, von der Vergebung Gottes. Damals wurde das im Tempel erreicht durch die vielen, vielen Opfer. Heute haben wir das Opfer Jesus Christus. Aber von der Ausrichtung genau dasselbe. Ich erkenne meine Niedrigkeit. Ich erkenne, dass ich nicht wert bin, dass Gott sich um mich kümmert. Ich bitte um Vergebung und ich erfahre Gnade. Wenn wir Gemeindebau machen wollen, wenn wir miteinander Gemeinde bauen wollen, dann müssen wir das Zentrum, das Wort Gottes, als wichtig erachten. Und wenn wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen, dann lernen wir das Wort Gott kennen. Dann macht das Wort Gottes etwas mit uns. Und dann erfahren wir auch, dass das Wort Gottes Konsequenzen in unserem Leben braucht und hat. Wir nehmen plötzlich wahr, wie groß Gott ist. Wir nehmen aber auch wahr, wie voll Sünde wir sind. Und wir treffen eine Entscheidung. Und das hat das Volk damals auch getan. Das ist dann Kapitel 10. Kapitel 10 haben wir viele, viele Male in diesem kurzen Kapitel haben wir. Und darum wollen wir und wollen unsere Töchter und wollen, dass die Völker, wir wollen, dass die Abgaben, wir wollen uns das Gebot auflegen. Immer wieder kommt es. Ja, wenn das so ist, wenn das Wort Gottes redet, wenn das Wort Gottes etwas in mir zu tun hat, dann will ich etwas für Gott. Das Volk entscheidet sich für Gott. Ganz bewusst. Wir würden es heute vielleicht sagen, die Menschen haben sich bekehrt. Oder die anderen sagen, die es anders betonen würden, sagen, die Menschen sind wiedergeboren worden. Gott hat durch den Heiligen Geist etwas in ihnen bewirkt und hat sie verändert. Aber letztlich geht es genau darum. Es geht um den Prozess der Veränderung. Und dann wollten sie, und das kann ich jetzt nicht alles im Detail erklären, das werde ich der nächsten Predigt nochmal aufnehmen, ja, was letztlich die Entscheidung war. Nehemia kommt in dem nächsten Kapitel dann nochmal darauf zurück und intensiver darauf zurück. Aber es geht letztlich darum, dass sie wollen, dass Gott in ihrem Leben zuerst ist. Das Erste in ihrem Leben soll Gott sein. Und dann fallen Begriffe wie die Erstlingsgabe. Das heißt also, die erste gelbe Rübe in ihrem Garten wurde Gott gegeben. Die Erstlingsgeburt wurde in den Tempel gebracht. Die Geschichte kennen wir von Samuel. Gott kommt zuerst und alles andere in meinem Leben kommt anschließend. Wir wollen alles dafür tun und auch Opfer bringen, dass Gott verherrlicht werden kann. Damals im Tempel. Und dann geht's darum, dass sie sich verpflichten, dass sie Holz bringen, dass sie das Haus Gottes pflegen, dass sie den Sabbat heiligen und so weiter. Also Gott zuerst und alles im Leben soll dahin ausgerichtet werden, dass Gott verherrlicht wird. Und sie wollen alles für Gott tun und ihr Leben danach ausrichten. Und dann wird hier davon gesprochen, dass sie ihre Töchter nicht an die Männer von den heidnischen Völkern geben werden. Dass sie sich trennen werden von diesen Völkern. Gott zuerst, Gott allein und kein Mischmasch mit den anderen, mit den heidnischen Völkern, die um sie herum gelebt haben. Das sind nur einige kleine Highlights aus dieser Entscheidung, die sie getroffen haben. Aber genau das ist das, was wir brauchen und wofür Gemeindearbeit und Gemeindebau da ist. Dass sich Menschen entscheiden. Dass Menschen sich bekehren. Dass Menschen wiedergeboren werden. Dass Menschen sagen, ja, ich will, nachdem ich das Wort Gottes kennengelernt habe, nachdem ich die Gnade Gottes gesehen habe, nachdem ich wahrgenommen habe, was Gott mir alles geschenkt hat, nachdem ich meine Sünde erkannt habe, will ich für Gott, mit Gott und nur allein mit Gott unterwegs sein. Und ich glaube, das muss und das soll und das kann nur das Ziel von Gemeindearbeit sein. Und darum müssen wir uns immer wieder auch korrigieren lassen. Wir müssen uns miteinander ermutigen, dass genau das das Zentrum ist. Wenn wir hier Gemeinde haben, Gemeinde bauen und Gemeinde bauen wollen. Das Wort Gottes muss ins Zentrum. Dass wir plötzlich erkennen, wie groß Gott ist. Dass wir erkennen, wer wir sind. Sünder. Menschen voller Fehler. Und dass Gott uns zur Entscheidung führt. Dass Gott uns neu macht. Und wir mit ihm, für ihn unterwegs sein wollen und können. Möge Gott uns da immer wieder neu ermutigen. Möge uns da auch Gott korrigieren. Mögen wir im Gebet füreinander da sein, dass wir als Gemeinde das auch immer wieder leben. In unseren verschiedenen Veranstaltungen, in unseren verschiedenen Aufgaben. Jeder einzeln in seinem Leben. Dafür haben wir Gemeinde. Das ist Gemeindebau. Und lasst uns lernen von Nehemia. Das Ziel nicht aus dem Auge zu verlieren. Amen.